Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Davon haben wir nichts gewusst. Dieser Satz steht symptomatisch für das Nachkriegsschweigen der Deutschen zum Holocaust. Dass Zwangsarbeit, Misshandlung und Mord aber nicht nur hinter Stacheldraht stattgefunden hat, das zeigt seit dieser Woche auch die neue Website des Fördervereins der Gedenkstätte Buchenwald. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem geht es hier um zwei Ausstellungen, eine zum Thema Zeit, eine andere über den Bühnenbildner Erich Wonder. Und wir sprechen über Raubkunst aus China, die nach dem Boxeraufstand im Jahr 1900 in die deutschen Museen gekommen ist. Die Rebellion der chinesischen Widerstandskämpfer gegen die Europäer wurde von europäischen Truppen niedergeschlagen. Alleine das Deutsche Reich schickte 20.000 Soldaten.
Die Truppen, darunter auch die deutschen Truppen, die haben den Kaiserpalast besetzt. Dort ist es zu enormen Plünderungen gekommen. Da ist ja sehr viel von den Gegenständen, die wir heute in den Museen sehen, auch in Deutschland, die sind im Grunde in der Zeit aus China verkauft worden als Plündergut.
So der Sinologe Klaus Mühlhahn im Deutschlandfunk. Dieses Plündergut soll nun untersucht werden. 7 deutsche Museen haben sich dafür zusammengeschlossen, darunter das Museum für asiatische Kunst in Berlin. Zum Forscherteam gehört auch Christine Howald, die auf Asien spezialisiert ist. Ich habe sie gefragt, wie viele Objekte betrifft das in ihrer Sammlung und was sind das für Stücke?
Die erste Frage, das wissen wir nicht. Dieser ganze Kontext ist so riesig. Es wurde ja über ein Jahr, muss man eigentlich sagen, geplündert und wirklich nicht nur in Peking, sondern in ganz Nordchina, sowohl in kaiserlichen Palästen als auch in Privathaushalten, überall. Deswegen wissen wir letztendlich nicht, wie viele Stücke das betrifft. Und die zweite Frage habe ich ja eigentlich gerade schon beantwortet, das ist alles. Also wirklich von kaiserlichen Stücken bis hin zu Alltagsgeschirr oder alles, was Menschen damals mitgenommen haben.
Das heißt, die Provenienz dieser Stücke zu klären, wenn man noch nicht mal genau weiß, was das für Stücke sind, die ist wahrscheinlich außerordentlich schwierig.
Genau, die ist wahnsinnig schwierig. Deswegen ist auch ein erster Schritt, mit dem haben wir schon in der Vorbereitung des Projektes angefangen, einen Kriterienkatalog zu erstellen. Der wird in einem Leitfaden, na münden ist eigentlich das falsche Wort, weil wir werden diesen Leitfaden als Living Document wirklich während des Projektes entwickeln, wo wir Methoden oder Kriterien erstellen, wie man solche Objekte identifizieren kann. Und unser Projekt ist mit dem Appendix eine gemeinsame Annäherung betitelt. Das möchte ausdrücken, wir können nicht mehr tun im Moment, als uns annähern, als zu versuchen, diesen Kontext und die Provenienz der Stücke und diese Spuren irgendwie zu erfassen.
Es ist ja immer die große Frage bei Objekten, die eben dann auch ausgestellt sind, bei denen man sich nicht mehr sicher sein kann, wo sie jetzt eigentlich herkommen, wie man diese Objekte jetzt kennzeichnet. Also die Frage zielt darauf, wie viele Artefakte, die ausgestellt sind, müssen jetzt vielleicht auch nochmal neu kontextualisiert werden.
Ich hoffe, viele, muss ich sagen. Ich bin ja jemand, der als Provenienzforscherin da auch das Ziel hat, da in den Ausstellungen ein ganz neues Narrativ reinzugeben, die der Ansicht ist, das ist in Deutschland noch viel zu wenig sichtbar, die Provenienzen der Objekte. Im Humboldt-Forum können das einige sein. Ich kann keine Zahlen nennen, weil wir stehen ja am Anfang, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir da vieles reingeben, und das ist auch etwas, was wir zwar jetzt im Projektantrag noch nicht drin haben, weil das wäre einfach für 2 Jahre Laufzeit mit all dem, was wir vorhaben, zu viel gewesen. Aber natürlich wollen wir das dann auch in die Ausstellung reinbringen und müssen uns dann noch überlegen, ob das jeder das Haus einzeln macht oder ob wir uns gemeinsam was ausdenken. Digital ist da ja auch ganz viel möglich.
An wen könnten denn Artefakte und Objekte zurückgegeben werden?
Das geht immer nur von der Ebene Staat zu Staat. Also auch in dem Fall könnte Deutschland nur mit der chinesischen Regierung quasi verhandeln. Und dann müsste man gucken, wo die Regierung quasi diese Objekte noch sieht. Bisher gibt es keine offiziellen Rückgaben in diesem kolonialen Kontext an China. Was es in den letzten Jahren häufig gab, war aus diesem Kontext illegalem, zeitgenössischem illegalen Handel. Und die Objekte wurden erstmal groß im Nationalmuseum in Peking ausgestellt und sind jetzt einfach in Museen.
Können Sie einschätzen, wie viele Objekte sich möglicherweise im Kunst- und Antiquitätenhandel befinden?
Das können sehr, sehr viele Objekte sein. Dieser ganze Plünderungskontext erstreckte sich a. über einen sehr langen Zeitraum, insgesamt über ein Jahr, und über ein sehr großes Gebiet. Und in diesem Jahr waren nicht nur die Menschen, die eh schon in China lebten, Missionare, Diplomaten, Händler vor Ort und daran beteiligt, da gibt es Belege. Auch Händler aus Europa, aus den USA, aus allen möglichen Ländern sind hingereist, weil das war die Gelegenheit. Museumsdirektorinnen oder Assistenten oder so, die haben Budgets bekommen, um dort vor Ort einzukaufen. Da sind im Handel jetzt auch noch, muss man davon ausgehen, viele Objekte im Umlauf. Und das ist zum Beispiel auch ein Anliegen jetzt unseres Projektes, nicht die Objekte, die im Handel sind, sondern die Objekte, die auch in Familienbesitz zum Beispiel sind, weil eben ganz viele Deutsche, mehr als 20.000 deutsche Soldaten alleine da in diesem sogenannten Boxerkrieg involviert waren und vor Ort waren, dass man die auch mit sensibilisiert, quasi die Öffentlichkeit für dieses Thema, dass das nicht nur ein Thema der öffentlichen Sammlung ist oder des Handels, sondern auch von jedermann eigentlich.
Christine Howald, Provenienzforscherin mit Schwerpunkt Asien, über die Herkunft von Objekten aus China in deutschen Museen und im Handel. Dieser Tage jährt sich die Wannsee-Konferenz zum 80. Mal, während der die Deportation und Ermordung von Millionen europäischer Juden bürokratisch kalt beschlossen wurde. Vernichtungslager wie Auschwitz gab es zwar auf deutschem Gebiet nicht, aber alleine im Konzentrationslager Buchenwald kamen ab 1937 mehr als 38.000 Menschen ums Leben. Und das sind nur die, die in den Lagerunterlagen verzeichnet wurden. Buchenwald, das war aber eben nicht nur das Lager bei Weimar, das waren auch mehr als 140 Außenlager, die eine neue Website des Fördervereins der Gedenkstätte seit dieser Woche dokumentiert. Ich habe Anke Klüssendorf vom Förderverein gefragt, wird das ja auch geografische Ausmaß der Konzentrationslager immer noch zu wenig beachtet?
Im Prinzip ist es so, wenn man über Konzentrationslager in der Zeit des Nationalsozialismus spricht, dann wird sehr schnell assoziiert Buchenwald, Sachsenhausen und die großen Stammlager. Weniger wird gesehen, dass es ein flächendeckendes System dieser Konzentrationslager im Reich gab, um die gesamte Rüstungsindustrie mit Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zu versorgen. Und deshalb wollten wir auch diesen Titel ziemlich verstörend auch wählen. Buchenwald war überall, um genau dieses furchtbare flächendeckende System sichtbar zu machen. Das wird auch in der Karte, die mit der User empfangen wird, sehr schnell deutlich.
Das erstreckt sich über mehrere Bundesländer, auch sehr weit in den Westen hinein. Also um mal ein Beispiel zu nennen, in Belgien und Frankreich gab es auch noch Außenlager des KZ Buchenwald. Das sind sehr unterschiedliche Lager auch gewesen. Wie kann man heute noch erforschen, was genau dort passiert ist?
Dieses Projekt Buchenwald war überall wurde initiiert, weil eben dieser zentrierte Blick auf diese Stammlager war, aber es vor Ort in den Gemeinden, in den Orten sehr viele Akteure gab, die sich mit der Ortsgeschichte beschäftigt haben, seien es Heimatforscher, selbst engagierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch Lehrerinnen und Lehrer, die mit ihren Schülern zur Geschichte des Nationalsozialismus am eigenen Ort geforscht haben und dann Kleinigkeiten herausgefunden haben, was im eigenen Ort geschehen ist. Aber das wurde nie irgendwo auf irgendeiner Plattform mal zusammengeführt, um ein großes Ganzes und einen Überblick darüber zu schaffen. Und deshalb hat sich der Förderverein Buchenwald mit großer Unterstützung der Thüringer Staatskanzlei dieser Aufgabe gestellt und hat versucht, die Akteure zusammenzuführen. Das war tatsächlich von professionellen Historikern über Facher, über Lehrer, über engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ein ganz buntes Bild von Akteuren, die ihr Wissen, ihre Informationen, ihr Erforschtes zusammengetragen haben. Und um das in die Welt zu bringen, wurde dann die Idee geboren, das mit so einer Website dann zu ermöglichen.
Also im Prinzip ein gesamtgesellschaftliches Projekt?
Ja, so ist das. Oftmals ist es so, dass die Aufgaben der zentralen Gedenkstätten sich tatsächlich zur historischen Forschung und zur Erhaltung des Ortes der Stammlager oder darin besteht deren Aufgabe. Aber dieses komplexe zivilgesellschaftliche Engagement, was zumindest Buchenwald betrifft und die über 140 Außenlager, das war gar nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dass das besser wird, dem stellt sich der Förderverein Buchenwald.
Wir erleben ja seit mehr als einem Jahr, dass auch bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen antisemitische Verschwörungstheorien wieder Zulauf haben, dass überhaupt der Antisemitismus wieder gewachsen ist. Die Zeitzeugen dagegen sterben aus. Verstehen Sie die neue Website auch als Appell sozusagen an die gegenwärtigen Verhältnisse, in denen solche Verschwörungstheorien auch wieder blühen?
Natürlich. Wir können uns ja nicht aus unserem jetzigen Leben rausbeamen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht und haben das auch Überlebenden über lange Zeit versprochen, dass das, was da passiert ist, nie wieder geschehen darf. Und das bedeutet vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass eine Gesellschaft, egal aus welchen Gründen, niemals wieder so kollabieren darf, dass Rechtsextremismus, wie Sie sagten, Antisemitismus, Antiziganismus wieder gesellschaftsfähig werden. Und gleichzeitig wollen wir uns auf die Fahnen schreiben, klar zu machen, wie schnell man ohne tatsächliche Reflexion, ohne Fakten, ohne genaue Beobachtung der tatsächlichen Vorgänge auch in diese Entwicklung und Geschehnisse involviert wird und dann auch Teil davon wird.
Anke Klüsendorf über die Ausstellung die Außenstellen des Konzentrationslagers Buchenwald, dokumentiert auf einer neuen Website, die Sie unter außenlager-buchenwald.de finden. Die Zeit ist aus den Fugen. Hamlets tristes Fazit angesichts der Verhältnisse, die ihn umgeben, passen doch ziemlich gut in unsere Zeit, die seit 2 Jahren im Alltag, in Routinen, in Politik und Gesellschaft mal mehr, mal weniger aus dem Tritt ist. Was Zeit eigentlich ist, das untersucht die Hamburger Kunsthalle in einer neuen Ausstellung, die zwar Futura heißt, aber doch auch in die Vergangenheit schaut. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sie gesehen. Herr Probst, Ausgangspunkt ist in der Ausstellung ein Kunstwerk, die Tropfsteinmaschine von Bogomir Ecker. Was ist das für ein Kunstwerk?
Ja, Bogomir Ecker hat die Ausstellung auch gleich mit kuratiert, sodass sie quasi um die Tropfsteinmaschine buchstäblich herum konzipiert wurde. Also die Tropfsteinmaschine steht natürlich erstmal in dieser großen Tradition künstlerischer Versuche, die Zeit sichtbar und sinnlich erfahrbar zu machen und sie damit auch möglicherweise zu erforschen. Also sie besteht vor allem aus einem Regenwasserreservoir, das zu einem Biotop gehört. Daraus wird dann aus den verwesenden Pflanzen Kohlenmonoxid produziert. Das befindet sich da im Foyer der Galerie der Gegenwart der Hamburger Kunsthalle. Und dieses mit Kohlendioxid angereicherte Wasser wird dann in den Tropfsteinmaschinenraum sozusagen geleitet, wo es dann über so einen porösen Kalkstein tropft. Und dann heißt es ja, innerhalb der nächsten 500 Jahre soll sich dann ein 5 cm hoher Tropfstein bilden. Das kann man also bis zum Jahr etwa 2500 durch ein kleines Sichtfenster beobachten. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Hamburger Kunsthalle, die ja so großartig ist, auch in ihrer bewährten Form dann noch existiert. Aber jetzt unabhängig davon gibt diese Arbeit eben schon vor, was in dieser Ausstellung eigentlich die komplexen Themen als komplexe Themen entfaltet werden. Also den Bezug zur Natur als Zeitmesserin, das Entstehen und Vergehen, das Wirken unsichtbarer Naturkräfte, die Dauer, die menschliche Lebenszeit sozusagen überragt, das Verhältnis zu Vergangenheit und Zukunft. Also all das ist hier quasi in einer Arbeit versammelt und wird dann in der Ausstellung aufgefaltet.
Zu sehen sind zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler, aber auch Kunst aus dem 19. Jahrhundert. Kann man dabei auch verschiedene Vorstellungen von Zeit ablesen?
Ja, die sind in der Tat unterschiedlich, wobei ich glaube, also die prominentesten Künstler aus dem 19. Jahrhundert sind Caspar David Friedrich und Gustave Courbet. Und die haben doch sehr frühzeitig den elementaren Zeitkonflikt der Moderne sozusagen in sehr einprägsamen Bildern festgehalten. Bei Friedrich haben wir immer noch diesen sehr weiten Horizont der Zukunft oder die Ruinen der Vergangenheit, durch die das menschliche Subjekt dann quasi seine eigene Vergänglichkeit und seine Transzendenz reflektieren kann, sich selbst darin erkennen kann. Bei Courbet ist es dagegen so, der nagelt eigentlich die BetrachterInnen gnadenlos auf ihre Gegenwart fest und da zeichnet sich also tendenziell fast schon so dieses sich aufspaltende Ich in viele virtuelle Personen ab. Dieser Grundkonflikt zwischen Transzendenz und transzendenzloser Gegenwart, das hat die Moderne geprägt, findet sich dann überall in diesen Arbeiten, zum Beispiel in einer sehr schönen, sehr einprägsamen, aber auch sehr unauffälligen Arbeit von Cyril Fleurs, sehr lapidar. Die hat die Bänder eines Newtonschen Pendels so heillos verknotet, dass sich die Kugel, die ja normalerweise so regelmäßig gegeneinander schlagen sollen, gar nicht mehr bewegen können. Also die Naturkräfte sind hier quasi völlig verworren und außer Kraft gesetzt.
Wenn wir nochmal den Ausstellungstitel aufgreifen, Futura, es geht auch darum, wie Zukunft gedacht werden kann. Welche Antworten gibt es darauf?
Ja, das liegt natürlich so ein bisschen auf der Hand angesichts dieser vielen Zukunftsthemen heute, speziell des Klimas. Also man sieht hier zum Beispiel anhand der Klimaproblematik alte Fotografien aus dem 19. Jahrhundert von Gletschern, die heute allesamt längst abgeschmolzen sind, viele Naturalien und Artefakte, die also die Relativität menschlicher Zeiterfahrung auch zeigen sollen. Aber zum Thema passt natürlich auch, dass das Ausstellungsdesign selbst aus recyceltem Material der Vorgängerausstellung gemacht wurde. Man sieht hier also noch teilweise so kleine angeschnittene Wandtexte von einer zu Raphael gehörenden Ausstellung. Die Zukunft soll hier also quasi ganz buchstäblich auf dem Kompost der Vergangenheit gedeihen.
Carsten Probst über die Ausstellung Futura in der Hamburger Kunsthalle.
Also das Wort Bühnenbild stimmt ja nicht. Also ich denke, dass ich Bildner bin, also Bildräume mache und meine Freiheit habe wie ein Maler auch.
Bühnenbildner also greift zu kurz, so Erich Wonder in einem Fernsehinterview zu seinem Selbstverständnis. Vielleicht ist ja dann die Bezeichnung Traum- oder Raumbildner passender. So jedenfalls nennt die Akademie der Künste in Berlin eine Ausstellung über Erich Wonder, der 1944 in Österreich geboren wurde und der vor allem in der Zusammenarbeit mit Heiner Müller eben diese Traum-Raumbilder entwickelt hat. Konzipiert hat die Ausstellung Stefan Suschke, Schauspieldirektor am Landestheater Linz, der in den letzten Jahren vor Heiner Müllers Tod eng mit dem Dramatiker und mit Wonder zusammengearbeitet hat. Gezeigt werden Gemälde, Aquarelle, Texte, Fotografien oder Kostüme. Ich habe Stefan Suschke gefragt, der Besucher nimmt also an einem Entstehungsprozess teil?
Das ist die Idee. Das Problem ist ja, dass Theater durchaus in einer Ausstellung immer nicht so leicht darstellbar ist. Und das Tolle ist, dass Erich Wonder Archiv jetzt bei der Akademie der Künste ist und wir können auf sehr viele Sachen zurückgreifen.
Wie sind denn aus diesen, um den Ausstellungstitel aufzugreifen, wie sind denn aus den Bühnenbildern Raum- bzw. Traumbilder geworden?
Na, ein bisschen andersrum. Herr Müller und Wonder haben beide ein Faible für Träume. Beide arbeiten natürlich auch jenseits von klassischen Dramaturgien. Es ist relativ simpel. Müller hat ja immer gesagt, ihn interessiert die Collage, auch für das Theater, weil augenscheinlich es so ist, dass die Komplexität der Wirklichkeit nicht mehr mit linearen Dramaturgien zu erfassen ist. Und Wonder ist jemand, der eine ganz eigene Fantasie hat. Also seine prägende Erfahrung war ja Frankfurt in den 70er Jahren, was nicht so eine geleckte, lackierte Finanzmetropole war wie heute, sondern das war sehr rau, es lebte von Straßenkämpfen, Demonstrationen. Und was ihn aber besonders interessiert hat, war immer das Licht. Und in den 70er Jahren kam dann eine ganz wichtige, andere prägende Erfahrung hinzu, zwar das amerikanische Kino dieser Zeit. Scorsese und Kubrick holten dieses Licht der amerikanischen Städte in ihre Filme. Und was er dann gemacht hat, war, er hat an einem Schnittpunkt von Malerei und Film gearbeitet. Also wenn man so die Entstehung der Geschichten sieht, die auch bei uns dokumentiert werden, hat er praktisch für die einzelnen Inszenierungen quasi Storyboards gefunden, erfunden und in denen gab es immer Sprünge, eben eher collagenhaft, also die sich dann mit bestimmten Sachen in Sprüngen vorwärts bewegt haben. Und das hat natürlich sehr dem Interesse Müller auch gedient, der ja dann ab den 70er Jahren nicht mehr ein Stück von A nach B erzählt hat, sondern komplexere Wirklichkeitsausstände versucht hat zu beschreiben.
Für Heiner Müller war ja das Abarbeiten an der DDR und an der BRD ja sozusagen lebens- und künstlerisches Elixier. Wie gut haben er und Erich Wonder, der ja Österreicher ist, da zusammengefunden?
Na, das Tolle ist, dass sie aus ganz unterschiedlichen politischen und ästhetischen Kontexten kommen. Und das war das Bewegungsmoment für beide. Also da ging es nicht darum, das zu harmonisieren, sondern diese Reibung, diese Funken, die waren, glaube ich, das, was beide interessiert hat. Das war der Motor der gemeinsamen Arbeiten. Die haben sich also dann natürlich zu bestimmten Sachen verständigt. Aber das Tolle war, dass Wonder dann meinetwegen einen Raum entworfen hat, nach Vorgesprächen. Und Müller hat den nicht etwa funktional beschnitten, sondern er ist mit seiner Fantasie in diese Räume gegangen und hat versucht, in den Räumen zu leben, also mit den Räumen zu arbeiten. Mhm. Es gab also sozusagen eine vollkommene Autonomie der Mittel.
Das mit dem autonomen Künstler, das würde ich gerne mal aufgreifen. Wonder hat mal gesagt, er bevorzuge es eben, nicht alles auszudeuten mit seinen Bühnenbildern, um es jetzt mal so zu formulieren. Ist das das Geheimnis eben auch der Zusammenarbeit von Müller und Wonder?
Ja, würde ich sagen. Also das Tolle ist ja, dass diese Bühnenbilder von Wonder Bewegungsmaschinen sind. Die haben ja eine eigene Bewegung, die haben eine eigene Geschwindigkeit, die haben einen eigenen Verlauf. Müllers Sehnsucht war immer, Bühnenbilder von Wonder ohne Schauspieler einfach sich bewegen zu lassen. Und dann noch mit Texten, die auch ganz anders kommen. Und das war natürlich für Müller, der ja eher daran interessiert war, mit seinen Texten umzugehen und eine andere Wirklichkeit zu schaffen, ungeheuer auch inspirierend. Und das fand ich irgendwie interessant, wie sich diese osmotische Zusammenarbeit zwischen den beiden immer wieder berührt hat, ohne dass der eine den eigenen Raum, den eigenen Kunstraum oder das eigene Kunstverständnis verlassen hat.
Mit dem Kurator Stefan Suschke habe ich über die Ausstellung Erich Wonder – Traum, Raumbilder für Heiner Müller gesprochen, die ab Sonntag in der Akademie der Künste in Berlin zu sehen ist. Er entwarf das katalanische Nationaltheater oder das Citadel Center in Chicago. Jetzt ist der spanische Star-Architekt Ricardo Bofill gestorben. Mehr in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Ein Gegner des rationalistischen Baustils war er. Bloß keine uniformen Gebäude. Stattdessen Einzigartigkeit. Bei Bofill wird eine Zementfabrik zum Schloss und eine Sozialbausiedlung zur Festung. Am besten gleich noch mit niedlichen Balkonen und Türmchen und in Pink. Hexenmeister der Postmoderne wurde Bofill genannt. Seine Karriere begann er mit dem sozialen Wohnungsbau. Aber was für einen? Keine Platte, sondern Module, bunt und frei zusammengesetzt, wie in einem Lego-Kasten, Lebendigkeit statt starrer Formen. In seiner Geburtsstadt Barcelona entwarf er unter anderem den Flughafen, das Nationaltheater und das Hotel am Hafen, dessen äußere Form an ein Segel erinnert. Von Spanien aus ging es in die ganze Welt. Bofill wurde als Nomade bezeichnet. Aber wie sollte er bauen, ohne zu reisen?
Ich mache keine internationale Architektur, bei der an einem Schreibtisch in London oder Frankfurt ein Projekt für Saudi-Arabien entsteht. Ich muss in das Land fahren, das Land kennen, es verstehen. Ganz egal, was in den Zeitschriften steht. Im Land selbst wird man für das Werk beurteilt, das man dort hinterlassen hat.
Ricardo Bofills jahrzehntelange Arbeit umfasst mehr als 1000 Gebäude weltweit, von Barcelona, Lissabon und Boston bis Tokio und St. Petersburg. Seine fantasievollen Entwürfe, ob Beton oder Glas, bunt oder monochrom, verspielt oder geradlinig, gingen nie auf Kosten der Bewohner. Im Gegenteil, er war ein menschenfreundlicher Architekt, so unangepasst seine Werke bis heute auch wirken. Heute ist Ricardo Bofill im Alter von 82 Jahren gestorben. Eine anonyme Anklageschrift gegen die Documenta-Verantwortlichen auf einem Kasseler Block und die überregionale Presse wirft mit Antisemitismusvorwürfen um sich. Hat die Documenta ein Antisemitismusproblem, fragt die Zeit und ähnlich die NZZ. Und darauf könnte man zurückfragen, haben diese Zeitungen ein Recherche- und Einordnungsproblem? Eine zur Documenta eingeladene Gruppe soll dem BDS nahestehen. Aber für Elke Buhr, Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, steht fest, in dieser Debatte geht vieles durcheinander.
Diese Debatte ist in Deutschland ja schon aufgeheizt, die Absage der Ruhr-Triennale und so weiter. Also das heißt, dass sofort, sobald jemand BDS sagt, natürlich alle in dieses gleiche Fahrwasser wieder geraten und das auch einfach nutzen als Kulturkampf. Also in dem Zeitartikel wird dann auch sofort die zeitgenössische Kunstszene identifiziert mit der identitären Linken. Mhm. Also man weiß halt sofort, da geht es jetzt überhaupt nicht darum herauszufinden, was wollen die eigentlich oder gar, was wird auf der Documenta gezeigt werden, was sind eigentlich hier die Inhalte, über die wir reden, sondern es geht wirklich nur darum, mit diesem Schlagwort BDS Leute zu diskreditieren. Mir kommt es jetzt eher vor wie so ein medial aufgeblasenes Phänomen, was man eigentlich hoffentlich bald wieder vergessen hat.
Monopol-Chefredakteurin Elke Buhr im Deutschlandfunk Kultur. Die Verleihung des Internationalen Beethoven-Preises wird auf das Frühjahr verschoben. Grund dafür sei eine Erkrankung der Preisträgerin Maria João Pires, teilte die Beethoven Academy heute mit. Statt im Januar soll die portugiesische Pianistin im Frühjahr den mit 10.000 Euro dotierten Preis in Bad Honnef verdient bekommen. Ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost, vielen Dank. Zum Treffen der EU-Außenminister in Brest gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.